DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkant.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Ja, hallo Freunde, hallo Pablo, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
Ja, hallo Falk, hier ist der Doc Pablo und Doc Falk.
Das bin ich.
Und das bist du.
Und du klingst diese Woche ziemlich beschissen, weil du im Urlaub bist.
Ja.
Wo hängst du denn ab?
Ich bin jetzt noch in der Praxis, aber nicht zu Hause und deshalb klingt es ein bisschen doof.
Deswegen klingt es nach Handy.
Ja, genau, es klingt nach Handy und das tut mir auch sehr leid.
Aber wir haben ja versucht, mit unseren tollen technischen Dingen und den vielen Dingen, Reglern, die man nach oben und nach unten schieben kann, ein halbwegs passables Ergebnis zu machen, oder?
Ja, ich hoffe, dass das hinhaut. Ich meine, naja, so ist es halt in der Sommerzeit. Da ist es manchmal.
Ja, aber der DocPod, und das ist ganz wichtig, macht keinen Urlaub, keine Sommerpause, niente, wir senden durch.
Da freuen wir uns.
Da freuen wir uns. Pablo, mal ganz ehrlich, wir haben uns letzte Woche über die Frage unterhalten, wie man diese ganzen schlimmen, furchtbaren Terror- und Todesmeldungen alle überhaupt noch mitleidig verarbeiten kann.
Ja.
Und dann war das am Sonntag oder am ganzen Wochenende in Amerika, oder? Wird es nicht immer schlimmer?
Ich weiß auch nicht, was los ist. Also es ist wirklich, ja, es ist irgendwie was los. Entfesselt jeder Verrückte oder ideologisch Verbrämte, wo will, greift zur Waffe und macht irgendwie einen Mist. Das ist einfach.
Es hat eine krasse Aktualität gehabt, unser Podcast von letzter Woche.
Auch das ist immer erschreckend, ja. Wir haben ja auch mal einen gemacht zu so einem ähnlichen Thema, glaube ich, schon einem guten halben Jahr.
Ja, da ging es um öffentliche Veranstaltungen und wie man sich am besten schützen kann, wenn was passiert.
Genau. Ja, und da war auch dann irgendwas los.
Wer den übrigens nachhören möchte, der kann das machen bei Spotify, bei Podigy oder bei docpod.de, wo wir immer ganz brav alle unsere Podcasts reinstellen. Zugegebenerweise haben wir das mal eine Zeit lang nicht ganz so aktiv gemacht, aber ich habe das nachgeholt. Auf docpod.de könnt ihr alle unsere Podcasts anhören und ich möchte ganz am Anfang unseres Podcasts jetzt mal die Chance nutzen, so ein bisschen mit unseren Hören zu interagieren und ich habe hier eine ganz ganz nette und freundliche Mail gestern bekommen, nämlich von der Helena. Und die Helena schreibt, dass sie normalerweise nicht so sich für Medizin interessiert, aber eine große Schwester hat, die Medizin studieren will und die sie mit diesem Thema eigentlich tierisch nervt. Aber dann hat sie den DocPod gehört und findet es jetzt ganz super und schreibt uns, wann wir mal wieder ein Live-Event machen und ob es überhaupt noch sowas gibt und wie das so läuft. Und wir wollen uns erstmal bedanken dafür, dass wir so regelhaft angeschrieben werden. Ich habe der Helena zurückgeschrieben, dass wir momentan nichts geplant haben, aber wir relativ eng getaktet sind, wegen unserer DocPod-TV-Kiste auch, aber dass wir sicher bald irgendwann auch mal wieder ein Live-Event machen. Technisch geht das ja wunderbar und ich denke, wir dürfen das auch als Anregung nehmen, mal wieder auf die Bühne zu gehen, Pablo, oder?
Ja, ich finde Bühne eh lustig. Wir planen ja eh sowas mal zu machen, weil die Leute das auch irgendwie möchten. Ich habe viele auch in meinem Freundeskreis, die das auch gerne mal sehen würden und auch von den Zuhörern.
Und wir werden das mal machen. Ja. Pass auf, jetzt der Übergang, den ich die letzte Woche geübt habe. Apropos Bühne.
Und Medizin.
Da kam jetzt wieder so ein Jingle, den du nicht hörst.
Ach so.
Apropos Bühne. Wir wollen uns heute über Medizin in Arztserien unterhalten und wir sind ja nicht irgendwelche zwei, die sich das Thema ausgesucht haben, sondern wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir uns wenn wir uns auch sonst nicht gut auskennen, aber da kennen wir uns wirklich aus.
Da kennen wir uns aus. Und das Thema hat mir vor gut 2-3 Monaten mich eine Medienwissenschaftlerin darauf angesprochen, dass es eigentlich eine geile Idee wäre, wenn wir die nicht nur Arztserien beraten, auch über Arztserien mal uns äußern würden, also quasi kritisch oder kommentieren zumindest. Und das wollen wir heute mal tun. Wir wollen mal anfangen, erstmal so allgemein darüber zu sprechen und uns mal dazu äußern.
Und bevor jetzt die Zuhörer vom NDF und von allen anderen Medienagenturen sich ins Höschen machen, weil wir kritisch gesagt haben, so kritisch wird es dann doch nicht.
Wir sehen ja nicht an dem Ast, auf dem, wo wir drauf sitzen.
Unbedingt nicht. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, Pablo ist heute indisponiert und wir machen einen Podcast, den wir nicht wirklich im Studio machen, deswegen klingt das so doof. Ich kann es nicht ändern, die Alternative wäre gar kein Podcast. Du klingst nicht toll, man hört, dass du am Handy bist, aber es zeigt auch dein Einsatz für dieses Format.
Okay.
Dafür gebe ich dir einen Klatsch. Einen Klatsch-Jingle. Scheiße, ich habe auf den Lach-Jingle gedrückt. Moment.
Ja, klar. Solltest du die Knöpfe beschriften?
Genau.
Beschrifte mal die Knöpfe.
Vielleicht habe ich das ja.
Ach so.
Vielleicht mal zur Erklärung. Wir haben uns eigentlich über das Thema Fernsehserien kennengelernt. Und bevor wir jetzt aber direkt dazu kommen, möchte ich gern den Zuschauern und den Zuhörern besser gesagt mal die Geschichte näher bringen, die du immer so erzählst, und zwar deine ersten Erfahrungen am Set einer uns allen bekannten Serie, nämlich der Schwarzwaldklinik. Und dazu muss man sagen, die Beratung von medizinischen Arztserien hat im Endeffekt zwei Komponenten. Und zwar ist das zum einen die Beratung der Drehbücher und der Geschichten. Da fängt man also ganz von vorne an. Da hat irgendein Autor oder irgendeine Produktionsfirma hat eine Idee, wir machen eine Serie über ein Krankenhaus, und da haben wir verschiedene Fälle. Und da arbeiten wir als Ärzte bereits mit in der Entwicklung dieser Drehbücher. Die andere Komponente ist die Beratung der Arztserien am Set, damit da auch alles so aussieht wie im Krankenhaus. Das machen wir unter Umständen, das macht auch unsere wunderbare Kollegin Franzi, die das beim Bergdoktor sehr gut macht. Einen schönen Gruß an Franzi.
Ja.
Warte. Ah, da habe ich den richtigen Jingle getroffen. Cool. Und das muss man verstehen, um die Geschichte, die jetzt kommt, verstehen zu können. Pablo, erzähl uns von deinen Erfahrungen mit einem gewissen Herrn Wusso.
Ja, die Geschichte mit Herrn Wusso, die geht natürlich auf die Zeit zurück, wo die Schwarzwaldklinik schon lange eigentlich abgedreht war. Die gab es ja gar nicht so lange. Die Kernsendezeit, ich glaube, die gab es so 2-3 Jahre.
Echt?
Und die wurde immer wiederholt. Oh. Die Episoden wurden immer wiederholt. Also, und es gab dann aber die Idee des ganzen Teams und der vom Produzenten, das nochmal aufleben zu lassen, das Revival. Und dann wurde in den 90ern, also späten 90ern, oder sogar 2000ern, ich weiß gar nicht genau wann, ich glaube 99 oder 98, wurde dann das Schwarzwald Spätzle gemacht, und die waren natürlich die Protagonisten, außer Udo, waren alle schon in die Jahre gekommen, und auch leider Professor Brinkmann.
Wer ist Udo? Ist das Sascha Hehn, oder?
Das ist Sascha Hehn, der immer ins Cavalry reinspringen konnte.
Ich habe das nie gesehen, aber ich weiß, der ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen. Der ist abgesoffen, in der im Traumschiff.
Der ist ja Traumschiffkapitän gewesen. Und jetzt nicht mehr, genau. Und der konnte immer ins Cabrio reinspringen. Und jeder, der ein Cabrio hat, der weiß, dass das echt schwierig ist, ins Cabrio reinzuspringen. Also, ich würde das nicht empfehlen.
Das macht der Bergdoktor nicht.
Das macht der Bergdoktor nicht, der hat ja auch kein Cabrio.
Das stimmt. Aber die Freundin von ihm hat eins.
Das stimmt, ja. Die böse Anne.
Die ist nicht böse, die ist mir voll sympathisch. Aber egal, kommen wir mal zurück zum Klausi.
Auf jeden Fall war bei Professor Brinkmann, bei Klaus-Jürgen Wusso, war schon eine geistige Erschwernis hinzugetreten, weil er schon älter war.
Herr Alzheimer hat an die Tür geklopft.
Herr Alzheimer hat schon deutlich an die Tür klopft und ist schon eingetreten. Und dann musste man ihm wirklich am Set unterhaken und ihn führen, damit er nicht aus dem Bild bleibt.
Ich schon bitter,
das,
ne?
Das ist schon tragisch, aber es war natürlich auch so eine Art Abschiedstournee für ihn und ist ja auch eine Ikone.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wahrscheinlich hat er am Ende der Tournee den Anfang vergessen gehabt.
Er hat viel vergessen. Also ich erinnere mich an unsere gemeinsamen Drehtage, wo ich meinen eigenen Text dann zum Teil vergesse, vor lauter Aufregung. Und so ähnlich muss das ja auch gewesen sein, glaube ich, wenn er seinen Text nicht mehr wusste. Es war schon tragisch, aber das Team hat es unterstützt. Und, ja, sie haben ihn auf Händen durch die Schwarzwaldklinik die letzten zwei Episoden mitgebracht. Das war schon ganz rührend gewesen.
Ja, Pablo, du klingst ganz katastrophal, nur um das für unsere Hörer nochmal zu erklären. Versuch doch mal in das Handy reinzusprechen. Weißt du, so, ich weiß, du bist schon ein bisschen älter, aber wenn wir schon einen Podcast über Handy machen müssen, dann sprich, weißt du, in diese Geräte kann man reinsprechen.
Ja, ich weiß. Ich versuche jetzt mal was anderes. Ich stelle es mal ein bisschen um von der Qualität her. Moment.
Es kann nur besser werden.
Ja, es kann nur besser
werden. Aber das ist der DocPod. Wir senden gegen jede Widrigkeit.
Ja. Augen, wie ist es denn jetzt?
Pablo, da muss ich direkt mal runterregeln. Du klingst
ich übertöne dich.
Oh, herrlich. Herrlich klingst du.
Schön. Da muss ich dich aber lauter stellen. Warte mal, ich bin zu leise hier.
Schön, dass unsere Zuhörer das auch einfach mitbekommen, wie wir hier mit der Technik kämpfen.
Ja.
Dab.
So, jetzt. Jetzt leuchte ich, glaube ich, wieder.
Okay.
Sag mal was. Ja.
Ich habe gerade so ein bisschen hier das Schlagzeug spielen lassen.
Auf jeden Fall, die Beratung am Set ist voller Fallstricke, natürlich. Also es muss alles so aussehen, als ob es real und authentisch ist. Und man muss mit dem Bild immer denken. Also das, was die Kamera sieht, nur das muss man bedienen. Also da kommt es dann schon zu sehr absurden Konstellationen, wenn man nur für den Kameraausschnitt, für den Bildausschnitt was herstellt, was suggeriert, dass das jetzt irgendwie eine Intensivstation ist oder eine kleine Operation oder eine Wiederbelebungsmaßnahme. Und wenn man weiß, wenn man das Bild größer ziehen würde, dann stehen drumherum Leute und die Sachen stehen falsch und so weiter. Also das ist ganz schön, ganz, ganz ein toller kreativer Prozess, wenn man für diesen Bildausschnitt die Sachen so zusammenträgt und so inszeniert, dass es so aussieht, als ob es echt ist. Weil es ist ja, und jetzt kommt die Auflösung. Es ist alles gestellt.
Kein Krankenhaus. Es gibt keine Klinik in Hall. Also nicht diese Klinik aus dem Bergdoktor. Ich hatte da am Anfang ja meine Probleme damit, ne? Also ich hatte das ja, weiß nicht, ob wir hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern dürfen, aber der Bergdoktor ist ja dein Baby. Und ich denke, unsere Zuschauer haben zumindest schon was davon gehört. Durchaus bekannte Serie, die im Winter 20.15 Uhr Donnerstag im ZDF läuft, mit einem sehr begabten, wunderbaren Schauspieler, dem Herrn Siegel.
Kollegen, Arztkollege kann man fast sagen.
Arztkollege, genau. Der ja in Interviews, das finde ich ja lustig, immer wieder klarstellt, dass er kein Arzt ist und dass er dafür immer fälschlicherweise gehalten wird. Und tatsächlich meine ersten Erfahrungen am Set, ich war ja schon vorher sehr oft unterwegs mit RTL oder mit irgendwelchen Dokumentationsformaten, in denen ich selber der im Fokus stand, die Hauptperson war. Wir haben selber unseren...
Du hast dich selbst gespielt.
Ich habe mich selbst gespielt. Wir haben beide unseren YouTube-Kanal, in dem wir jede Woche coole Videos reinstellen. Das ist aber alles was anderes. Das ist so ein bisschen Reportagestil und sowas. Mhm. Film funktioniert anders und selbst unsere eigene Fernsehshow, die wir machen, DocPod TV, hat ja immer noch so Reportage-Elemente. Das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, ne? Aber wenn wirklich, man muss sich das so vorstellen, da sind 40, 50, 60 Leute am Set und im Grunde hat keiner Ahnung von Medizin und die drehen eine Medizinserie. Die haben alle Ahnung von Film, weil das ist ihr Job. Ja. Und als ich da das erste Mal war, hat mich das persönlich total irritiert oder verwirrt.
Ja, das ist eben das Phänomen. Das heißt, man braucht, was ich vorhin meinte, du stellst quasi diese Situation her für diesen kleinen Bildausschnitt und drumherum hopst das Team herum und macht halt ihren Job. Das sind halt Beleuchter und Tonleute und Kostüm und Maske und Regieassistenz und Continuity und wie sie alle heißen.
Und die interessieren sich dafür, dass der Film gut wird, nicht dass die Medizin gut ist, ne?
Genau, und das genau. Ist ja, das ist der Regisseur. Also der, also das ist sozusagen der einzige, plus vielleicht sozusagen die Schauspieler, die da die Szene spielen, die dann wirklich auch wissen wollen, was geht hier ab, ne? Aber die anderen, ich sag mal 80%, interessiert es eigentlich jetzt erstmal nicht. Das ist schon so.
Und wir haben uns ja über die Arbeit am Bergdoktor auch kennengelernt, ne? Das war so unser Start. Und vielleicht sollten wir mal erklären, wir machen ja noch ganz viele andere Serien. Wir machen nicht nur den Bergdoktor, wir machen auch Tatort-Folgen und wir entwickeln momentan gerade eine komplett neue Arztserie zusammen mit einem Team. Und wir beraten die Arztserie Bettys Diagnose, die im ZDF läuft, seit einiger Zeit. Und vielleicht sollten wir mal erklären, wie das eigentlich anfängt. Das nimmt ja seinen Anfang nicht damit, dass da ein paar Leute am Set sind, die so tun, als wäre Krankenhaus. Und tatsächlich, ich habe immer gedacht, da simulieren so ein paar Leute den Krankenhausalltag und drin, mittendrin wird gedreht. Aber nein, es werden diese ganzen Statisten, die da durchlaufen, die laufen 5, 6, 8, 9 Mal denselben Gehweg, dieselbe Gehstrecke. Ja. Das ist genau. Absoluter Wahnsinn. Wenn man am Tag 1,5 Minuten Sendezeit schafft, ist man gut.
Ja, genau. Und das braucht also eine eigene Abteilung. Also zum Beispiel diese Komparsen, die sind ja nochmal unterteilt in Fachkomparsen, also medizinisch kompetente Komparsen, die also wissen, was sie tun, und die Laien, also die normalen Komparsen, sage ich mal. Und die Fachkomparsen etwa sind Fachkrankenschwestern oder Pfleger, die wissen genau, wie sie zum Beispiel eine Infusion anhängen.
Die kennen die Handgriffe.
Und das sind die Handgriffe. Und die sind hochkomplex im Grunde genommen, diese Handgriffe. Und bevor ich das einem Laiendarsteller erkläre, wie so ein Handgriff geht, bestelle ich lieber eine Krankenschwester, die das drauf hat. Und die muss es aber auch dann irgendwie 20 Mal machen.
Und die Schauspieler müssen es lernen.
Und die Schauspieler müssen es dann auch lernen von uns. Und die müssen es im Zweifel auch 20 Mal machen. Also das ist nicht so, wie soll ich sagen, nicht so paradiesisch, so eine Szene zu drehen, sondern da muss man sich
harte Arbeit. Man muss ja auch immer aufpassen, dass sich die Kameras nicht selber filmen. Das heißt, man muss die Szene immer und immer wieder drehen. Es gibt einen Komparsen bei Bettys Diagnose. Das habe ich beobachtet. Der ist in jeder einzelnen Folge dabei. Und er hat noch nie ein Wort gesagt, noch nie ein einziges Wort in 5 Staffeln Bettys Diagnose hat er noch kein Wort gesagt. Ja. Worauf ich vorhin eigentlich hinaus wollte, die medizinische Arbeit an solchen Serien beginnt nicht am Set, sondern die beginnt ganz am Anfang. Und zwar im Grunde genommen ist es die medizinische Arbeit schon der zweite Schritt in einer sehr, sehr lange andauernden Buchentwicklung, nämlich zum sogenannten Pitch. Der Pitch ist so die Idee, wir könnten eine Serie machen, in der ein Patient das und das hat und ein Patient das und das hat. Ne? Und mit diesen Patienten auf privater Ebene dies passiert und mit den Hauptdarstellern auf privater Ebene das passiert. Und am besten haben die Fälle noch, spiegeln sich die Fälle ineinander, dass der Charakter, der Hauptcharakter seine Heldengeschichte erlebt, durch die Geschichte durchgeht und vom Patienten was mitnimmt. So, das ist die grundsätzliche Strategie so einer Serie. Ne? Und wenn die Idee, dauert es noch ein halbes oder dreiviertel Jahr, bis irgendwo meine Kamera läuft. Wenn die Idee beginnt, da sind wir schon mit dabei, weil wir nämlich dann die Umsetzbarkeit prüfen. Das heißt, wir werden angerufen oder angeschrieben für die Serien, mit denen wir Verträge haben. Und die sagen dann, pass auf, Pablo Falk, wir möchten, ich habe heute eine E-Mail gekriegt von einem Drehbuchautor. Und die E-Mail war tatsächlich, es waren nur, du hast sie auch gelesen, ne? Das waren nur ein paar Zeilen. Hallo Falk, hallo Pablo, wir möchten eine Serie, eine Folge machen, in der das und das passiert. Fall 1, der und der hat das und das. Fall 2, der und der hat das und das. Geht das? Ist das umsetzbar? Wie funktioniert das? Und da fangen wir schon an. Und dann kannst du ja mal erläutern, Pablo, wie aus dieser Idee dann über diese vielen Schritte am Ende ein fertig produziertes Drehbuch wird.
Ja. Das mache ich. Das ist übrigens auch so eine gewachsene Kultur mittlerweile. Also wir machen das ja schon. Also ich habe vor 20 Jahren damit angefangen.
Ist doch schon alt.
Später. dazugekommen, weil ich schon älter bin. Und es geht auch ein bisschen auf mich zurück. Ja, es geht auch so ein bisschen auf mich zurück oder auch auf die Kollegen, die Drehbücher beraten, dass unser Wunsch ist, dass wir ganz früh einsteigen in die Geschichtsentwicklung, weil Autoren kreativ sind natürlich und die müssen auch Texte erschaffen, die sie dann verkaufen und weiterbringen an die Sender und an die Produzenten. Aber wenn sie nicht früh genug beraten werden, können sie sich auch schwer vergaloppieren. Und um diese medizinischen Sackgassen zu vermeiden, ist es total wichtig, früh genug einzusteigen in die Entwicklung der Stoffe. Am besten noch mit der Grundidee, also noch nicht mal ein Exposé zu haben, sondern wirklich nur die Grundidee, wie eben diese E-Mail, die heute kam. Weil dann können wir ein Telefonat erstmal führen mit dem Autor und so eine halbe Stunde das hin und her wälzen und die Fragen mit Ja und Nein und vielleicht beantworten.
Und dann ist alles andere auch leichter. Und man muss ja sagen, du hast es in deiner Erfahrung, es gibt eigentlich niemanden, der das so lange macht wie du. Es gibt eigentlich fast überhaupt niemanden, der das macht, außer jetzt uns und vielleicht noch ein, zwei andere Leute. Und wir haben uns da relativ professionalisiert. Und du bist da ja auch manchmal in Zeitungen, Interviewpartner, ne? Gerade zum Bergdoktor sieht man dich öfters mal in Boulevardzeitungen. Und jetzt kommt eine kleine Zwischenfrage. Meine Schwiegermutter hat mich heute beim Essen gefragt, was hat der Pablo denn eigentlich mit der InTouch zu tun? Ich wusste von nichts. Erklär's mir, was hat der Pablo mit der InTouch zu tun?
Ich weiß es auch nicht. Stehe ich da drin oder was?
Offensichtlich stehst du in der InTouch.
Wie geil ist das denn?
Weiß ich nicht, wie geil das ist. Das kommt drauf an, was da drin steht.
Ja, solange ich neben Heidi Kaulitz stehe. Nee,
heißt die jetzt Heidi Kaulitz?
Ja.
Es ging wohl um irgendeinen medizinischen Artikel, den du mitgemacht hast. Ich glaube nicht, dass es noch einen Pablo Hagemeyer gibt.
Ach so. Ja, da muss ich da mal reingucken.
Solltest
du? Ja, vielleicht ist es ja über unsere gemeinsame Agentin gegangen, die wir hier auch freundlich grüßen.
Hallo Nicole.
Hallo.
Hallo.
Und ja, ich habe da, glaube ich, irgendwas mal zum Besten gegeben bezüglich Fingernägel kauen.
Ja, irgendwas mit psychologischer Geschichte. Da hättest du wohl einen Artikel geschrieben oder zumindest Beiträge dazu. Also du bist in der InTouch.
Echt? Auf jeden Fall, ich bin in InTouch. Wie geil.
Ja.
Aber ist es denn jetzt geil oder nicht geil? Ich muss sie kaufen. Verdammt.
Ich weiß nicht, ob das geil ist. Reden wir weiter über die Drehbuchentwicklung. Wir beginnen also mit einer Idee und arbeiten uns dann Schritt für Schritt über 4-5 Zwischenschritte gemeinsam mit den Autoren zu einem fertigen Drehbuch. Die Autoren haben natürlich noch viel mehr Zwischenschritte, weil die im Buch deutlich mehr beachten müssen, die Dramaturgie und die Geschichtenentwicklung und auch die übergeordnete sogenannte horizontale Geschichtenentwicklung, also was passiert mit dem Charakter im Laufe der Staffel.
Genau.
Das ist denen ihr Problem. Wir sollten allerdings wissen, welche medizinischen Fälle es schon mal gab und wie man sie vernünftig darstellen kann, ohne dass das dann völlig absurd wird.
Ja,
und das ist oft gar nicht so einfach, weil oft kollidiert die Dramaturgie einer Serie mit dem, was man als medizinischen Inhalt vermitteln möchte. Denn Medizin ist oft gar nicht so spannend.
Ja, total.
Wie man das in der Serie braucht und es passiert nicht immer das Krasseste und man findet nicht immer die Therapie und das ist immer sehr, sehr schwer und deswegen bewegt sich praktisch die das, was wir in Arztserien an Medizin rüberbringen, schon an der Grenze zu dem, was meistens zumindest an der Grenze zu dem, was wirklich existiert und geht auch manchmal auf Wunsch der Produzenten, wie zum Beispiel beim Bergdoktor, etwas darüber hinaus.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so, dass wir so ein bisschen in dem Bereich der Fantasie uns bewegen, wenn wir das jetzt harte Fakten runterbrechen und das bedient dann dieses Medical Crime Paradigma, dass wir also die medizinischen Fälle so ein bisschen geheimnisvoller erzählen. Tatsächlich würde wahrscheinlich ein Allgemeinarzt die Bergdoktorfälle, wenn er ein vernünftiges Labor zur Verfügung hat und einigermaßen gute Erfahrung hat, würde er das in 5 Minuten lösen. Aber wir müssen es ein bisschen verschachteln.
Wir müssen 90 Minuten
füllen. Genau, verschachtelt. Das heißt, wir insofern sind wir so ein bisschen gemein als Berater und Haltung. Die Haltung ist natürlich so, dass der Arzt, wer auch immer da der Lead ist, also der Dr. Gruber oder bei anderen Serien eben der andere Held in Weiß, dass der natürlich eine Sache nicht weiß, um an sein Ziel zu kommen. Und die Lösung liefert dann die Geschichte erst so gegen Ende und macht das Puzzle komplett. Und dieses Puzzlestück halten wir natürlich zurück. Aber wir müssen natürlich wissen, was für ein Puzzlestück es ist. Und das fügen wir dann am Ende ein. Und dann löst sich meistens. Und
die Leute wollen das ja auch. Die wollen ja keine 0815 Alltagsmedizin sehen, ne? Dann bräuchten es genauso wie bei Polizeiserien. Dann bräuchten wir einfach diese Serien nicht, wenn in einer. Ja. Ich bin ja öfters mal auch an Tatorten, wenn ich Dienst habe oder sowas, wo man sagen muss, ja, natürlicher Tod, unnatürlicher Tod und so. Wenn die Leute wüssten, wie in Anführungszeichen langweilig das wirklich ist, würde kein Mensch mehr Krimis gucken. Deswegen muss man das überzeichnen. Genau. Pablo, warum sind die Amerikaner darin eigentlich so gut? Wenn man sich überlegt, Emergency Room ist ganz ohne Überzeichnung ausgekommen. Das war die realistischste und beste Arztserie, die es jemals gab. Wenn wir weitergehen, die Dramaturgie bei anderen Serien wie Grey's Anatomy und so, ist auch fantastisch. Und ich stelle fest, dass die amerikanischen Arztserien, und das finde ich eigentlich erschreckend, auf medizinischem Niveau in letzter Zeit alles, was neu rauskommt, massiv nachgelassen haben. Also The Good Doctor zum Beispiel, super Serie, aber die Medizin oft grottenschlecht. Dann gibt es jetzt ein neues
Code Black. Code Black finde ich auch nicht so gut.
New Amsterdam gibt es. Das ist eine neue Serie, die gucken wir uns gerade an. Da haben sie sich nicht mal bemüht, vernünftige Reanimationsszenen zu machen. Ja, also die Amis können medizinische Serien eigentlich sehr gut und konnten das auch immer sehr gut und sind da jetzt aber momentan gerade dabei, jede Qualität auf medizinischer Ebene zu verlieren. Dramaturgisch mag das alles ganz, ganz nice sein, aber medizinisch oft schlimm.
Emergency Room ist ja der Autor Crichton, also der auch Jurassic Park und so erfunden hat.
Der wusste, wie es geht.
Und der wusste natürlich, wie man genialerweise Medizin, Wissenschaft kombiniert mit Dramaturgie. Und das ist einfach der Kniff, den die Amis gut drauf haben. Sie können gut Geschichten erzählen und ballern dann eben einfach alles raus, was sie drauf haben.
Schlechte Wortwahl momentan.
Das stimmt.
Ballern aber ganz
übel. Die ballern alles. Aber sie tun es tatsächlich auch in diesen Folgen. Auf jeden Fall kommen zum Beispiel mehrere Fälle pro Episode vor. Also wenn wir beim Bergdoktor einen Fall oder vielleicht zwei haben, gibt es in Emergency Room 20 Fälle parallel. Ja. Kurze, angedeutete, längere, die über zwei, drei Episoden gehen. Einige fatale, wo eben die Menschen sterben, andere, wo sie überleben. Also dieser dieser Blumenstrauß, das haben wir in Deutschland, kriegen wir das noch nicht so elegant hin. Und die Amis können das halt einfach und dann noch charmant erzählen und nochmal einen emotionalen Punkt setzen. Da tun wir uns als deutsche Dramaturgen und Geschichtenerzähler noch zu schwer. Da ist man noch irgendwie ein bisschen zu starr, zu fest im Kopf. Und aber wir sind ja dran am Ball und ich denke, dass die deutsche Serienlandschaft sich da auch noch wieder weiter ändern wird. Und bin gespannt, wie die neuen Projekte sich entwickeln.
Ja, in denen wir sitzen. Also die können sich nur gut. Ich habe heute die erste Staffel einer komplett neuen Serie, die noch keiner kennt, auf meinen Rechner bekommen und korrigiere sie gerade. Ja, es fühlt sich schon auch cool an.
Das fühlt sich cool an.
Das fühlt sich super an. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu, wie das abläuft, wie das ist, dann schreibt uns einfach. Und ihr wisst ja, wir haben diesen Instagram-Account, der so langsam sich ein bisschen auch mit Followern füllt. Und wir geben euch da eigentlich immer ganz coole Insights von unseren Drehs und von allen Dingen, die wir so medizinisch machen. Aber es ist natürlich auch nicht immer ganz einfach, überall die Kamera mitzuhaben. Und gerade bei medizinischen Fragestellungen immer draufzuhalten. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir auch mal so ein bisschen auf euch angewiesen sein wollen. Und zwar schaut mal auf unseren Instagram-Account, der DocPod. Und wenn ihr irgendwelche interessanten medizinischen Fotos habt, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wo ihr sagt, das möchte ich gerne mal, dass es in diesem Kontext gepostet oder vielleicht auch im DocPod besprochen wird. Wenn ihr euch jetzt sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nichts, was auf meinen eigenen Instagram-Account passt, weil meine Follower interessiert es nicht. Schickt uns das doch mal. Wir fänden das echt ganz cool und wir wollen unseren Instagram-Account so ein bisschen mit Leben füllen. Außerdem möchten wir natürlich nochmal auf unseren DocPod-YouTube-Kanal hinweisen, der so ein bisschen einen Zusatz bildet, wo wir immer uns nochmal mit medizinischen Themen besprechen. Da gibt's auch die Lisa, die da mitmacht, die
super, macht sie das.
Ja, die Lisa gehört, das ist schon DocPod 2.0. Die war beim Firmenlauf.
Neue Generation.
Ja, naja. Die war beim Firmenlauf in Nürnberg und hat da mit mir eine Wette abgeschlossen. Und schaut mal auf der DocPod den YouTube-Kanal, da seht ihr, ob ich verloren oder gewonnen habe. Aber nehmen wir mal an, ich hätte verloren, dann kommt da im nächsten Jahr einiges auf mich zu. Schaut es euch an.
Musst du auch joggen gehen oder was hast du in der Wette?
Nicht spoilern, es wird bitter. Es wird bitter. Ich fahre jetzt in Urlaub, aber das macht nichts, wir machen trotzdem DocPod. Ja. Und wir sind an euren Themen interessiert und ihr seht, wir greifen sie auf und wir lesen auch gern vor, was ihr uns so schreibt, denn wir sind ein total interaktives Format.
Total. Ich habe übrigens auch mal meine Patienten mal abgefragt, so nicht alle, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben und die meisten wollen da dann nicht sich in einem Interview äußern.
Komisch.
Also vielleicht können wir ja einfach mal so mal eine Folge machen, wo ich mir einfach was erzähle.
Weil du auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hast?
Weil ich sie nicht
ich
habe,
weiß
aber
nicht. Vielleicht habe ich eine. Ich weiß es nicht.
Hast du eine?
Nee, in diesem Sinne hoffen wir natürlich, dass ihr alle gesund bleibt und
achtsam mit euch umgeht natürlich.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.